Wir hatten eine Schriftlesung heute Morgen mal. Ha? Eine wunderbare Schriftlesung. Ich weiß nicht, ob ihr euch erinnert. Mit diesen Worten habe ich letzten Sonntag die Predigt beendet. Diese wunderbaren Worte aus dem Epheserbrief. Und diese Verse, wenn mir jemand sagen würde, Günther, welche Verse sollte ich auswendig wissen? Dann wären es diese. Dann wären es echt diese Verse. Letztes Sonntag habe ich euch versucht, ein bisschen reinzunehmen in die Gedanken, was ist unsere Grundberufung als Gemeinde. Ich habe von dieser dynamischen Weggemeinschaft gesprochen, die das Herz Gottes repräsentiert. Das wäre für mich so, es gibt viele Formulierungen, aber das wäre für mich so etwas, wenn ich sagen würde, was ist Gemeinde, für was oder was ist die Bedeutung von Gemeinde? Eine dynamische Weggemeinschaft, die das Herz Gottes repräsentiert. Und dann haben wir mit diesen Versen aufgehört aus dem Epheserbrief. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Wir fragen so oft, was hat die Power, die Kraft im Leben Jesu ausgemacht? Habt ihr euch schon mal diese Frage gestellt? Hallo? Ja, wir fragen uns das doch oft und sagen, Jesus, was war das Geheimnis? Ihr habt mal dieses in der Vorbereitung dieses Bild gehabt, so dieses, ihr kennt alle Asterix und Obelix. Was ist der Zaubertrank? Ja? Das war denn ihr Geheimnis, dass sie die Römer, bing, bing, baff, buff, ja. Wer liebt Asterix und Obelix? Hey. Das war ihr Geheimnis. Und dann war die Frage, Jesus, wenn man das so sagen darf, ihr wisst, wie ich das meine. Was ist dein Zaubertrank? Was hat deine Kraft letztendlich ausgemacht? Und ich bin überzeugt, dass diese Kraft, die in Jesus war, an einem Punkt festzumachen ist. Und das sehen wir an der Taufe und vor allem in der Verklärung Jesu. Und das ist dieser eine Satz, den der Vater über den Sohn ausspricht, den ihr alle kennt. Du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich Wohlgefallen oder an dir habe ich Freude. Das war das Geheimnis Jesu. Die darin gegründet sein. Es war nicht eine fromme Floskel, die irgendwo in seinem Kopf war, sondern es war durchdrungen, seine ganze Persönlichkeit war durchdrungen von dieser Wahrheit. Ich bin der geliebte Sohn des Vaters. Und das hat er bekommen an der Taufe, und das finde ich immer so interessant, das habt ihr sicherlich auch schon gehört, diese Aussage, bevor er irgendeinen Dienst getan hat. Das war vorher ausgesprochen. Und es war in der Verklärung ausgesprochen, als Jesus als Jesus sich auf den Weg dann gemacht hat Richtung Jerusalem, den Weg der Passion, hat der Vater das nochmal bestätigt. Du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich Wohlgefallen. Das war dieser himmlische Zaubertrank, Leute, davon bin ich überzeugt. Und es war der himmlische Zaubertrank für Jesus in Erfolgen wie in Krisen. Das war sein Gegründetsein, wo die Leute ihm applaudiert haben und er Erfolg hatte. Und es war auch sein Gegründetsein in dieser Wahrheit, als er bespuckt worden ist, als Menschen ihn abgelehnt haben. Das war sein Gegründetsein. Nicht die Reaktion der Menschen hat sein tiefes inneres Sein letztendlich Identität gegeben, wie Menschen eine Response gegeben haben, sondern was der Vater über ihn ausgesprochen hat. Und deshalb sind die Verse, Uwe, lass uns noch mal einblenden, vor allem der nächste Teil, 17, 18, 19, wenn ihr nur das lest. Deshalb sind die Verse so elementar. Deshalb sagt Paulus, ich beuge meine Knie da davor, da drin, dass ihr das erfahrt, dass ihr in dieser Liebe seid. Und noch mal, ich war kürzlich bei einer Konferenz, da war ein Thema, was macht starke Gemeinde aus? Und es waren viele Facetten, was sie nicht ausmachen und was sie ausmachen. Und ich bin überzeugt davon, wenn wir da drin verwurzelt sind, so wie Paulus es schreibt, in dieser Liebe des Vaters, das ist ein entscheidender Faktor für starke Gemeinde, für kraftvolle Gemeinde. Nochmal, ich will euch ermutigen, lernt diesen Vers auswendig. Nächste Woche frage ich euch ab. Nee, Spaß. Aber es lohnt sich, diese Verse auswendig zu lernen. Und da habe ich mir noch überlegt, man stellt man sich ja als Prediger so hypothetische Fragen, gell? Und da habe ich mir überlegt, Günther, wenn dir gesagt werden würde, ab jetzt darfst du nur noch den Rest deines Lebens über eine Sache predigen. immer interessant, einfach so Fragen zu stellen, ja? Und dann haben wir echt überlegt, dachte ich, ich glaube, ich würde echt diese Verse aus Epheser nehmen. Weil das so entscheidend ist, ihr Lieben. Das, was Paulus in der Mitte des Epheserbriefs sagt, das ist so, so grundlegend. Daher, Leute, diese Verse, die kann man nicht geschwind runterlesen. Die muss man meditieren. Die muss man bebeten. Die muss man in sich, jemand hat mal gesagt, jetzt so verstoffwechseln. Ja, in sich so reinsaugen. Ja, und dann gewinnt es. Es ist wieder eine Kraft, die dann in uns einfach zu wirken beginnt. Also, merkt euch, wenn ihr das schon mal mitnehmt von heute, ich schaue mir nochmal Epheser 3, 14 bis 21 zu Hause an. Fang mal an, auswendig zu lernen, darüber zu. Nochmal, warum? Weil das das ist, was Jesus ausgemacht hat. Und wir folgen ihm nach. Und hier geht es um das gegründet und verwurzelt sein. Ihr Lieben, heute mein Thema. Es geht auch darum, eigentlich kann man schon auch sagen, es hat auch einen Faktor, was wie Gemeinde und wie wir Stärke auch gewinnen können. Ich nehme euch heute mit hinein in einen Boxkampf, in einen Ringkampf zwischen zwei Männern. Isaai heißt der eine, steht in der einen Ecke, in der anderen Ecke des Boxringes steht Paulus. Ich weiß nicht, da outet sich jetzt vielleicht nur Männer oder so, guckt irgendjemand ab und zu mal Boxen? Hey, ey, echt mutig, dass ihr auch eine Frau, super. Echt? Also, cool, hätte ich jetzt, also, hey, die Gemeinde, ich bin jetzt schon so lang Pastor, aber die überrascht mich immer wieder. Wusste ich nicht, dass ihr Boxkampf anguckt. Also ich kann das eigentlich nicht angucken, ja, das nervt mich irgendwie immer. Aber hier will ich euch in den geistlichen Boxkampf hineinnehmen, der aus meiner Sicht etwas ganz Entscheidendes ist und bedeutet und einen Übertrag hat auch in die Gemeinde Jesu. Also, ihr seht hier, Boxkampf, Isaai versus Paulus. Wir gucken uns zuerst mal den ersten Kämpfer an, ein bisschen genauer. Ich weiß nicht, kennt ihr Isaai? Ist der euch ein Begriff? Der eine ist ein bisschen bekannt und unbekannt, also Paulus, denke ich, euch allen bekannt oder vielen bekannt. Aber Isaai, ganz kurz, Isaai war der Vater Davids. Ja? Hatte 8 Söhne, lebte in dem Nest Bethlehem. Das war vorher in der Zeit echt ein Nest, ein kleines Dorf. Und Isaai hatte einen ganz besonderen Tag. Es war ein Highlight-Tag in seinem Leben. Nämlich als der Tag kam, als der große Prophet Samuel, wir lesen davon in 1. Samuel 16, als der große Prophet Samuel nach Bethlehem kommt und sagt zu Isaai, ich muss mit dir, da heißt es dann ein Opferfest, also einfach so ein, das ist eine Mischung aus einem religiösen, also Fest, aber auch Feiern, das gehört im Judentum eigentlich immer auch zusammen, sind nicht immer nur, hier ist religiös und da feiern wir noch ein bisschen, sondern das gehört irgendwie zusammen, das können wir auch wieder neu lernen an manchen Stellen. Aber das war der Highlight-Tag für Isaai, als der Prophet Samuel kommt. Und da heißt es sogar in dem Text, dass die Ältesten des Dorfes versammelt werden. Und dann, an diesem Highlight-Tag, geschieht etwas ganz Besonderes. Nämlich, Samuel hat neben dem, dass er das Fest, der Feier, das Opferfest mit den Leuten von Bethlehem und mit der Familie Isaais, natürlich noch einen anderen Top-Secret-Auftrag. Der da lautet, salbe mir einen neuen König. Saul war verworfen, der König, und Isaai hatte den Auftrag, Samuel hatte den Auftrag, einer der Söhne Isais wird Nachfolger Sauls werden. Das war sein Agentenauftrag. Ja? Und am Ende des Tages war es tatsächlich auch soweit. Doch bevor es dazu kam, bevor es dieses Happy End gibt, diese Salbung des neuen Königs, wisst ihr, was da dazwischen geschieht? Alle Gäste, inklusive Samuel, werden Zeuge dessen, wie ein Vater seinen Sohn, einer seiner Söhne, aufs Tiefste verletzte. Wir lesen davon, ich lese mal davon, in 1. Samuel 16, da heißt es, ab Vers 11. Also ihr müsst euch vorstellen, da war Samuel hat dann gesagt, hey, Isai, zeig mir alle deine Söhne. Ey, das war die erste Castingshow. Gab schon im Alten Testament nichts Neues, was auf RTL oder sonst was jetzt läuft. Die erste Castingshow, diese sieben Söhne werden so vor Samuel präsentiert. Und der Samuel denkt, ah, der könnte es vielleicht sein. Und immer wieder der Herr, ist nicht, ist nicht. Und dann sind alle sieben durch und der Samuel ist irgendwie verzweifelt. Das ist die Situation. Und dann heißt es hier, Samuel fragte den Isai, sind das alle deine Söhne? Der Jüngste fehlt noch, antwortete Isai. Er ist draußen auf den Feldern und hütet die Schafe. Lass ihn sofort holen, sagte Samuel. Wir können nicht anfangen, bis er da ist. Da ließ Isai ihn holen. Er war sonnengebräunt, aber in anderer Übersetzung, sage ich gleich noch was, so heißt es rötlich, gut aussehen und hatte schöne Augen. Und er sprach, und der Herr sprach, ja, das ist er, salbe ihn. Samuel fragt, sind es alle? Und dann sagt der Vater, wahrscheinlich ein bisschen, nun ja, einen wäre noch da, einen hätte ich noch, der Jüngste. Und im Hebräischen kann man das Wort Jüngster auch übersetzen mit der Geringste. Das ist das gleiche Wort. Einer ist noch da. Oh, Scheibe, den habe ich ja vergessen. Da ist das Highlight des Jahres in der Familie. Da kommt der Prophet Samuel und die Schafherden Bethlehems waren nicht so weit entfernt, dass man ihn hätte nicht hin können holen. Den hat man einfach vergessen oder gedacht, den braucht man nicht. Der war abgestellt, der war auf der Seite. Und dann heißt es von Samuel, hol ihn. Und er lässt ihn dann holen. Leute, mir ist so wichtig, nur ganz kurz, weil wir jetzt gleich zu dem anderen kommen, in dem Ringkampf, dass wir das verstehen, der Spirit Isais in Bezug auf seinen Sohn David. Verstehen wir, was da abgeht? Er hielt es einfach nicht für nötig. Noch schlimmer, er dachte gar nicht daran, an diesen Sohn, ihn an diesem Tag teilhaben zu lassen. Was glaubt ihr? Was ist in diesem jungen Kerl David, keine Ahnung, 16, wie alt er war, 17 in der Zeit, was hat sich da in seinem Herz verankert? Alle feiern ein Riesenfest. Und ich bin da draußen bei den Schafherden, werde nicht geholt. Was hat sich da verankert? Übersehen vom eigenen Vater, nicht wahrgenommen, herabgewürdigt, der Geringste. Kurz zu dem, manche Ausleger sagen, weil da heißt es hier in der heißt es nett, sonnengebräunt, das hört sich ja nett an. Ha? Der war im Solarium. In der Elberfelder, in meiner anderen Übersetzung heißt es, er war aber rötlich. Viele Ausleger. Das ist jetzt mal eine Auslegungsvariante, das ist nicht gesichert. Gehen aber davon aus, wenn es extra erwähnt ist, rötlich, dass er eben ein bisschen anders ausgesehen hat wie die Brüder. Und die sieben Brüder haben im gleichen klimatischen Umfeld gelebt und die waren aber anders. Manche Ausleger gehen davon aus, dass vielleicht die Mutter oder die Mutter Davids vielleicht eben, ich nenne es mal so, ein Ausrutscher Isais war. Also, dass er eine andere Mutter hatte als die anderen sieben. Und da irgendwie er von Anfang an da ein bisschen außen vor einfach auch war. Das könnte der Hinweis auch sein, weil zweimal in der Bibel genau erwähnt wird, dass er anders aussah oder besonders aussah wie die anderen. Ist eine Vermutung. Aber Fakt ist, sein Vater war kein Förderer von ihm. Er war keiner, der Potenzial in ihm gesehen hat, sondern er war ein Begrenzer. Und in David war eine gewisse Vaterwunde. Aber, und wir wissen ja die Geschichte von David, sein himmlischer Vater hat es auf wunderbare Weise ausgeglichen. David heißt du viel Geliebter. Ja? Das ist sein Name. Und das hat David, wenn er es hier nicht von seinem eigenen Vater erlebt hat, aber vom himmlischen Vater auch erlebt. Wie viele Menschen, Und jetzt spreche ich vor allem auch von Männern, leiden daran an dieser Vaterwunde von seinem eigenen leiblichen Vater oder welchen Männern auch immer, auch geistliche Väter, übersehen zu werden, nicht gefördert zu werden, gebremst, ausgebremst und entmutigt zu werden. In wie vielen Männern ist das letztendlich drin? Und da gibt es immer zwei Reaktionen. Ich habe da mal eine Studie von einer Studie gelesen, die gesagt haben, Männer, die das erlebt haben, reagieren meistens auf zweierlei Weisen. Entweder sie sind immer die Auswirkung ist immer unsichere Persönlichkeit und man kaschiert sie auf zweierlei Weise. Entweder Rückzug, völliger Rückzug oder eine Kompensation in Richtung Leistung, in Richtung, ich muss es jemand beweisen. Wie viele Männer gibt es, die ihren schon längst verstorbenen Vätern etwas beweisen müssen? Und interessant war, dass in dieser Studie wurde mal geguckt, was waren die prägendsten Persönlichkeiten der letzten Jahrhunderte. Und da wurde festgestellt, wenn ich es richtig habe, glaube ich, 2/3 davon waren Weisen oder Halbweisen. Einfach mal dieses Mal für sich einfach auch festzuhalten. Jetzt kommen wir, und ich vielleicht ahne, auf was ich heute dann raus möchte. Jetzt kommen wir zu jemand anders, nämlich zu dem anderen Vater, der keine leibliche Kinder hatte, aber war ein geistlicher Vater. Und er lebte das ganz anders. Er war das Gegenstück zu Isaai. Wir lesen aus, und es ist auch so ein genialer Text, 2. Timotheus 1, die Verse 2 bis 7. Da sagt Paulus, schreibt an Timotheus, und jetzt hört es mal an, lasst es mal auf euch wirken. Der Brief richtet sich an Timotheus, meinen geliebten Sohn. Hey Timotheus, ich wünsche dir Gnade, Barmherzigkeit, Frieden von Gott, unserem Vater, Jesus Christus, unserem Herrn. Ich danke Gott, dem ich mit reinem Gewissen diene, wie meine Vorfahren es taten. Nacht und Tag denke ich in meinen Gebeten an dich, lieber Timotheus. Nacht und Tag denke ich daran. Ich sehne mich danach, dich wiederzusehen, denn ich erinnere mich an deine Tränen bei unserem Abschied. Und ich werde voller Freude sein, wenn wir wieder zusammen sein werden. Ich weiß, dass du dem Herrn aufrichtig vertraust, denn du hast den Glauben deiner Mutter Eunike und deiner Großmutter Lois. Deshalb ermutige ich dich dazu, die geistliche Gabe oder die Gnadengabe wirken zu lassen, anzufachen, die Gott dir schenkte, als ich dir die Hände auflegte. Und dann kommt der Vers, den viele von uns vielleicht kennen, denn Gott hat uns nicht einen Geist der Furcht gegeben, sondern einen Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Wow, hier spricht, wenn man Vers 2, hier spricht ein Vater zu seinem Sohn. Und er spricht ihn zuerst mal an, und das ist, was ich eingangs gesagt habe, wo der himmlische Vater es über Jesus ausgesprochen hat. Er spricht zu Timotheus, seinem geistlichen Sohn. Du, mein geliebter Sohn. Das ist mal zuerst mal der Adressat. Wir wissen von Timotheus in Apostelgeschichte 16, wie Paulus nach Lystra gekommen ist, und dort ist Timotheus zum Glauben gekommen. Er hatte schon eine gläubige Mutter, das heißt es dort, eine jüdische gläubige Mutter und einen heidnischen griechischen Vater. Paulus ist so angetan von Timotheus, dass er ihn gleich mit an Bord holt und ihn mitnimmt auf dieser Missionsreise. Und sie erleben so viele Dinge gemeinsam. Sie kämpfen Dinge durch. Sie jubeln dort, wo das Reich Gottes sich entfalten, und leiden und weinen wahrscheinlich miteinander. Dort, wo nichts, wo kein Durchbruch geschieht, wo sie auf Ablehnung. Also es war wirklich, hey, letzte Woche habe ich von dieser Weggemeinschaft gesprochen. Das haben die gelebt auf elementare Weise. Und dann heißt es hier, eben an dieser Stelle, wenn man den Text, das mal spürt, merkt man, Paulus hat eine Absicht mit diesem Brief. Er hat Timotheus irgendwann mal zurückgelassen in Ephesus, dort eine Gemeinde wurde gegründet. Und dort hat er mit den Ältesten die Gemeinde geleitet. Timotheus war ein junger Kerle. Er war immer noch einfach jung und an manchen Stellen vielleicht auch unsicher. Und der ganze Hintergrund ist es, wenn man beide Timotheus-Briefe liest, dass Timotheus an seine Grenzen gekommen ist, dass er um seine Autorität kämpfen musste als Leiter dort, dass die Leute auf ihn gehört haben. Und es scheint so, da kommen wir jetzt gleich dazu, dass er müde geworden ist in seiner Berufung. Ich weiß nicht, ihr müsst euch jetzt nicht outen, aber vielleicht ist es ein Wort, das dich heute Morgen trifft, müde geworden in deiner Berufung. Und er stand in der Gefahr, irgendwie vielleicht noch so ein bisschen mitzuleiden, so ein bisschen noch Gemeinde zu spielen und dabei zu sein, aber seine prägende Berufung, die er hatte für Ephesus, die nicht mehr auszuleben, das war der Hintergrund, in dem Paulus diese Worte auch hier schreibt. Und genau hier rein kommt dann diese Auferbauung. Und wie geschieht es, ein geistlicher Vater, wie baut er seinen Sohn aus, auf? Das habe ich jetzt schon gesagt, zuerst mal, er redet ihn an. Nicht nur, hallo Timotheus, mein Diener in Ephesus. Ja, du Timotheus, du, keine Ahnung, Leiter oder wer auch immer. Sondern er spricht ihn zuerst mal an auf der Beziehungsebene. Sagt, hey, du mein geliebter Sohn. Und dann lesen wir in Vers 3, davon im nächsten Vers, und das auch mal festzuhalten, Ermutigung und Freisetzung. Und darum geht es ja Paulus. Er will seinen geistlichen Sohn ermutigen. Er will ihn freisetzen. Es fängt mit Gebet an. Es heißt hier, Nacht und Tag denke ich in meinen Gebeten an dich. Leute, und jetzt erinnere ich mich vor drei Wochen ist her, standen am 7.1., am ersten Gottesdienst dieses Jahres. Der Gottesdienst war schon fast 12, wir waren schon spät dran. Und dann wollten wir eigentlich den Gottesdienst beenden, da kommt die Elke Teufel hier nach vorne und sagte, ich habe so auf dem Herzen für unsere Ältesten noch zu beten. Ich kann euch gar nicht sagen, ich denke, ich spreche für euch Ältestenkollegen genauso, was das für mich bedeutet hat, für uns bedeutet hat. Dass hier eine Gemeinde aufsteht und für einen betet, für einen einsteht. Leute, damit fängt Ermutigung an. Wenn du ein Ermutiger sein willst, dann sei ein Fürbitter für andere. Und das macht hier Paulus auf geniale Weise. Er weiß doch um die Kämpfe. Und er weiß um die Macht des Gebets. Und deshalb betet er immer wieder. Er wird nicht genau überliefert, was er da Nacht und Tag betet. Ich glaube, er hat schon auch mal gepennt, der Paulus. Aber das ist einfach eine Ausdrucksweise. Das war nicht nur, heißt es, ich muss mal einmal eingefallen. Kennt ihr das? Man sagt irgendwie, ich bin da echt vorsichtig geworden, wenn Leute immer sagen oder ich Mails kriege, bitte betet für das, kannst du für das beten? Sagt man, ja, macht man. Und dann aus dem Augen, aus dem Sinn, ja, nimm lieber das, was, du musst nicht für alles beten. Nimm das, was der Herr dir gibt, in, wo du eine Berufung hast, für Menschen, für Entwicklungen, einfach wirklich auch einzustehen. Und das sehen wir hier bei Paulus auf geniale Weise. Vers 4, gut, da muss ich gar nicht mehr viel eigentlich dazu sagen, das habe ich eigentlich schon gesagt. Paulus sagt, ich sehne mich danach. Leute, das ist ein geistlicher Vater, der Gemeinschaft haben will, der sich freut an diesem Miteinander. Aber das lasse ich noch, ich muss zum Vers 5 noch was sagen. Wie ermutigt Paulus noch? Und das ist, finde ich, etwas ganz Spannendes. Hier sagt Paulus, ich weiß, dass du dem Herrn aufrichtig vertraust, denn du hast den Glauben deiner Mutter Eunike und deiner Großmutter Lois. Wie ermutigen wir uns denn gegenseitig? Paulus macht es auf die Weise und sagt, Timotheus, erinnere dich doch mal an deine Wegbegleiter deines Lebens. Hier waren sogar die leiblichen Eltern. Ich habe kürzlich vom Pastor gehört, dass er in der 5. Generation Pastor ist. Ja? Wo irgendwo so eine Segenslinie auch durchgegangen ist und es geehrt wird. Ich möchte mal ganz kurz, dass du mal innehältst und sagst, jetzt gar nicht nur Familie, wer waren denn bisher auf deinem Lebensweg solche Wegbegleiter, solche Eunikes und Loises? Wer war das in deinem Leben? Wer war es? Wer hat mit einem Anteil, dass du heute dort stehst, wo du jetzt stehst? und wo du nicht stehen würdest, wenn es die Leute so nicht, wenn die Gott nicht in dein Leben hineingeführt hat. Darf ich dir einen Tipp geben? Sollten die Menschen nicht mehr leben, dann danke Gott wirklich nochmal von Herzen dafür und nimm nochmal in Erinnerung, was ist deren Erbe. Wenn sie noch leben, dann ehre sie in dieser Woche mal. Ganz konkret, ehre sie mal in dieser Woche, indem du ihnen mal anrufst oder wenn sie hier in der Gemeinde sind, ihnen mal zugehst und sagst, hey, du bist so einer. Ich darf das einfach sagen, heute ist für mich ein Riesengeschenk, sitzen zwei Menschen hier, die das für mich sind, aus Südtirol, meine leibliche Schwester, die Linde, und ihr Mann, mein Schwager Köbi, die man seit über, ich glaube 30 Jahre sind es jetzt, in Südtirol, Gemeindeaufbauarbeit, in einem treuen Dienst, voller Leidenschaft. Und ihr beide, ihr seid solche für mich, Eunikes und Lois. Und ohne euch, ich glaube, auch hier wird etwas Elementares in meinem Leben fehlen. Ich will euch echt ehren und danken, auch da dafür. Ja. Wisst ihr, wenn wir das Erbe und das Ehren, dann, das heißt ja nicht, wir kopieren nichts. Du lebst dein eigenes Leben, aber du nimmst wie so dieses geistliche Erbe einfach auch mit. Wir brauchen das so sehr. Und jetzt hier, und das ist für mich der zentralste Vers, das sagt Paulus in Vers 6 dann an dieser Stelle, Timotheus, und jetzt heißt es so ganz klar, also jetzt alles das, was bisher schon war, ich glaube, wenn Timotheus das gelesen hat, da hat es in ihm was begonnen. Nehmt, habt diesen Hintergrund, er war müde, er war fertig, er wusste nicht, ob er es aufgeben soll. Und dann hat er das alles gelesen, erinnert dich an deine Mutter, Großmutter, hey, ich liebe dich und ich bete für dich. Und dann kommt aber dieser entscheidende Vers noch. Und das kommt an seine eigene Verantwortung. Da sagt Paulus, ich ermutige dich dazu, die geistliche Gabe zu wirken zu lassen, die Gott dir schenkte, als ich dir die Hände auflegte. Kerstin, wir haben dir heute jetzt die Hände aufgelegt. Ja? Paulus hat es wohl bei Timotheus auch so gemacht. Und da steht, geistliche Gabe steht im Griechischen das Wort Charisma. Es ist ein Charisma, ein Gottesgeschenk, das dir gegeben worden ist. Und du kannst dieses Gottesgeschenk entweder brach liegen lassen oder es kann hochkommen, es kann sich entfalten. Das ist genau dieses Bild, wo Paulus sagt, Timotheus, achte darauf. Ich würde es eher meinen Worten, und deshalb ist es in Klammer, und dieses Bild mit dem Feuer, ihr kennt es ja, wenn man ein Feuer machen will und es brennt nicht so richtig, oder wenn man lässt man rein, der ganze Rauch kommt einem rein, und wie auch immer. Oder man nimmt ein Papier und tut so ein bisschen wedeln, dass einfach das Feuer wieder, und darum, das ist das Bild, das Paulus hier sagt, das ist schon da, also das Feuer musst du nicht machen, es lebt schon in dir, aber fach es neu an. Ich weiß nicht, ob das jemand von euch heute Morgen anspricht, wo er sagt, ich bin in dieser Timotheus-Situation. Da hat Gott mal was hineingelegt in mein Leben. Und egal, pieps egal, durch Umstände, durch Enttäuschungen, durch was auch immer, oder das, was anders in dein Leben hineingekommen ist, wo du Prioritäten verschoben hast, wo irgendwie das, was Gott dir eigentlich anvertraut hat, wo das schon mal da war und es jetzt wirklich vor sich hinschlummert. Paulus sagt hier nicht zu Timotheus, oh, du Armer, nur und oh, ja. Yeah. Sondern er sagt, hey, ich ermutige dich, ich fordere dich dazu heraus. Die Gemeinde in Ephesus braucht dich. Die Gemeinde EFG Kirchheim, die Tech-Region braucht dich. Das ist dieser Grund. Lass es nicht brach liegen. Das wird hier gebraucht. Keine Sorge, ich nenne keinen Namen, aber ich habe im Dezember ein Gespräch mit einem Mann aus unserer Gemeinde gehabt. Und da habe ich das Empfinden gehabt und dass genau das so ein bisschen das Thema ist. Und wir haben darüber gesprochen. Ich habe gesagt, ich habe einfach das so auf dem Herzen, dir das zu sagen. Fach es neu an. Du hast es schon mal gelebt. Und es hat was mit ihm gemacht. Er ist schon Schritte gegangen. hat Dinge geprüft. Leute, das ist das, was Gott geben möchte. Starke Gemeinde, kräftige Gemeinde hat mit dem etwas zu tun, dass wir das, was Gott in uns angezündet hat, dass das zum Ausbruch kommt, zur Entfaltung kommt. Und Gott hat jedem Gaben gegeben. Um deiner selbst willen und um die Gemeinde willen, um das Umfeld, um dich herum willen. Und ich glaube, das haben wir schon oft genug hoffentlich gelehrt. Ich nenne jetzt einfach ein Beispiel. Wenn du eine Gabe hast, auf einfach das Prophetische, das Hören, das ist ja nicht eine Gabe, das nur in diesen vier Wänden hier stattfindet. Ja? Wenn ich von Berufungen, dann rede ich immer auch dort, wo du bist, in deinem Umfeld. Leute, fach es neu an. Fakt ist, Gemeinde ist nur so stark in der Weise, wie das neu in Menschen zum Angefacht einfach auch werden wird. Und dann kommt der letzte Vers. Und das finde ich interessant. Paulus spricht hier vom Anfachen. Nimm dieses Bild. Und dann spricht er von wem? Von wem? Heiligen Geist? Hebräisch? Ruach? Der Wind Gottes, der Atem Gottes, der Anfacher letztendlich. Hey, und das macht Paulus deutlich. Er sagt dir nicht nur anfachen, jetzt fache ich es wieder an, Sondern er spricht hier und sagt, Timotheus, in dir ist der Heilige Geist, der lebt in dir. Es ist ein Geist nicht der Furcht, sondern der Liebe, der Kraft und der Besonnenheit. Und dieser Geist ist es, der das neu anfacht, das die Gnadengabe, das Charisma, was Gott in dir hineingelegt hat. Und es geht darum, diesem Heiligen Geist, und ich würde mal sagen, er ist der Vater der Freisetzung. Er will freisetzen. Er will anfachen in dir. Leute, lass uns nicht rausgehen aus diesem Gottesdienst und sagen, ja, es war irgendwie gut oder nett oder irgendwie, sondern nimm es wirklich, prüf es für dich. Und ich möchte jetzt schließen. Ich will es konkretisieren, ich will schließen mit der klaren Aufforderung, ich habe eingestiegen, Isaiah versus Paulus, wer bist du? Welcher Spirit, welche Art kommt in dir zum Ausdruck? Und ihr wisst ja, was das Goal, das Ziel ist, lasst uns alle zu Paulus werden. Die junge Generation braucht es. Aber nicht nur die junge Generation, wir brauchen das auch. Ich sehe manchmal mehr Feuer in der jungen Generation. Die brauchen manchmal nicht so arg Ermutigung. Die brauchen vielleicht gewisse Räume, denen man die gibt und sagt, probiert euch einfach mal aus. Und wenn es mal schief läuft, hey, wir segnen euch und das ist super. Ich sehe es eher in Leuten meiner Generation und vielleicht schon älter, wo so eine gewisse Müdigkeit in den Augen da ist. Wir brauchen das. Also nochmal, ich will, dass du dich entscheidest, Paulus zu sein, im Spirit von Paulus zu handeln. 2. Timotheus 1, so zu leben, ist das Erste. Und das Zweite ist, wenn du heute Morgen da bist und du identifizierst dich auch mit David und oder Timotheus. Wenn du erlebt hast wie David, dass du übersehen wirst, ja, abqualifiziert worden ist. Leute, ich habe keine andere Adresse, als diesen Schmerz zu dem zu bringen, der um diese Schmerzen der Ablehnung am meisten weiß. Und wer ist es? Unseren Herrn Jesus Christus, der bespuckt und abgelehnt worden ist. Und das Interessante ist, Psalm 27, Vers 10, da heißt es, das ist ein Psalm Davids, da sagt er, das fängt an, der Herr ist mein Licht und mein Heil, vor wem sollte ich mich fürchten? Kennt ihr jemanden im Psalm? Und dann heißt es im Vers 10, und wenn mich Vater und Mutter verlassen, bist du Gott bei mir. Und es ist genau das, wo David etwas gelernt und sagt, okay, da ist eine Enttäuschung da vielleicht von meinem leiblichen Vater. Aber er blieb dabei nicht stehen. Er blieb dabei nicht stehen und sagte, ja, da war halt kein Förderer da. Da war kein, hey, das ist ein Schmerz, ich rede es nicht klein, aber bleib dabei nicht stehen. Wir glauben an Jesus, an den Heiland, der unsere Seelen inner heil machen kann, verändern kann. Also, wenn du dich mit Timotheus identifizierst, dann bring diesen Schmerz. Ich möchte gleich für die einzelnen Gruppen beten, wenn ihr schon mal nach vorne kommt. Kerstin, vielleicht kannst du dann auch ein bisschen spielen. Und das Dritte, wenn du dich mit Timotheus identifizierst, wo du einfach sagst, ich bin müde geworden in dem, was Gott mir gegeben hat. Das kommt hier nicht richtig durch. Aus welchen Gründen sind vielfältig. Und du sagst, jawohl, Heiliger Geist, es muss neu angefacht werden. Und Leute, das wünsche ich mir so sehr auch für 2018, für diese Gemeinde hier. Dass wir im Spirit von Paulus Gemeinde bauen, Menschen freisetzen, ermutigen, Raum geben, dass Dinge heil werden dürfen, aber auch, dass wieder etwas, was Gott gegeben hat, brach liegt, wieder aufwächst. Und einer der, gerade nur bei David, da ist es in Apostelgeschichte 13 mal, als David nach dem Willen Gottes seiner Generation gedient hat. Als David, trotz seiner negativen Voraussetzungen in Bezug auf Isai und sein Vater, steht das im Schluss über das Leben von David, als David nach dem Willen Gottes seiner Generation gedient hat. Leute, das ist mein Wunsch für uns alle, dass das eine Überschrift, und da geht es null um Leistung, sondern in dem Leben, was Gott dir gegeben hat. Und die Welt braucht es und du, wir brauchen es als Gemeinde auch. Entdecke es, Gott, das lebt in dir, das lebt in dir. Hör doch in dich hinein. Komm, lass uns aufstehen und